Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Es ist ein sonniger Mittwoch im April in Hamburg-Altona. Wir stehen in einem umzäunten Hof vor dem Stay Alive. Das ist eine Anlauf- und Beratungsstelle für Menschen, die in Hamburgs offener Drogenszene unterwegs sind und die abhängig Substanzen konsumieren. Dort treffen wir auf Sabine Gerdes, die Einrichtungsleitung, und Sascha, einen Konsumenten, der ein Interview geben will.
Aber ich war auch noch ein bisschen,
sag
ich dir auch.
Hallo.
Was denn?
Marlene Halter.
Ja,
genau. Hi.
Hi.
Voll schön, dass du mit mir sprechen willst.
Ja, ist doch ein wichtiges Thema.
Finde ich ja auch.
Sascha heißt eigentlich anders. Seinen echten Namen will er nicht nennen. Im Stay Alive ist das normal, wie Einrichtungsleitung Sabine Gerdes erklärt.
Wir haben einen kleinen Hof, durch den die Klienten passieren müssen, sozusagen, um hier in die Einrichtung zu kommen. An der Tür steht eine Fachkraft, ein Sozialpädagoge, eine Sozialpädagogin. Und ja, die Menschen können zu uns kommen, anonymisiert. Das ist ein hohes Gut, an dem wir festhalten.
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen juristische. Wer in Stay Alive kommt, trägt häufig illegale Drogen bei sich. Das ist eine Straftat. Viel wichtiger aber, sagt Gerdes, sei die Scham, die Themen Drogen, Sucht und Wohnungslosigkeit begleiten.
Die Menschen erfahren eine hohe Stigmatisierung, weil sie eben durch ihr öffentliches Erscheinungsbild schon nicht so vielen Menschen nicht so passen, wie man es vielleicht gerne hätte. Und ja, für viele ist es enorm wichtig, hier dadurch irgendwie noch eine Art Schutz zu haben und sich nicht komplett blank machen zu müssen.
Sascha ist 39, aus Hamburg-Altona und trägt, den Apriltemperaturen entsprechend, einen dicken Anorak. Sabine Gerdes führt uns in ein Büro, in dem wir in Ruhe sprechen können.
Heute war ich schon um 8 bei meinem Schnurrplatz. Das ist hier vorne bei Aldi. Und da sitze ich halt vorm Laden. Und darf ich auch vom Hausmeister aus. Und da ich halt auch manchmal meine Stammleute, so meine Omis, sag ich mal so ganz ehrlich, die dann mal einen Kaffee ausgeben, Brötchen ausgeben. Und ja, manchmal kommt halt schon mehr rein, manchmal halt ein bisschen weniger. Und heute habe ich jetzt schon Feierabend, weil es halt heute schon ganz gut geklappt hat. Weil heute habe ich jetzt 40 Euro schon eingenommen. So kann ich mir Essen kaufen und was halt noch sonst so anliegt.
Sascha sagt, er sei seit 2 Wochen in Substitutionsbehandlung. Das heißt, ein Arzt verschreibt ihm Polamidon, ein synthetisch hergestelltes Opioid, das eng mit Methadon verwandt ist. Die Substanz wird als Ersatzstoff für Heroin verschrieben, um Betroffenen den Entzug zu erleichtern. In Stay Alive kommt Sascha trotzdem, um zusätzlich Heroin zu rauchen. Das hat er auch vor unserem Treffen gemacht. Betäubt wirkt er nicht.
Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch damit zu tun hat, weil ich habe ja auch ADHS. Und bei vielen Sachen ist es bei mir wahrscheinlich eher andersrum. Also was halt Leute aufputscht, macht mich eher ruhig. Und was einen ruhig macht an Substanz, macht mich eher fit. Wahrscheinlich deswegen.
Der Effekt, den Sascha beschreibt, ist medizinisch nachgewiesen. Manche Drogen wirken ähnlich wie ADHS-Medikamente. Heroin stillt außerdem Schmerzen und wirkt antipsychotisch. Suchtforschende sprechen deshalb immer wieder davon, dass Drogenkonsum, häufig auch der fehlgeleitete Versuch von psychisch erkrankten Menschen sei, sich selbst zu medikamentieren. Das geben auch die Daten aus toxikologischen Gutachten her. Häufig haben Verstorbene auch verschreibungspflichtige Medikamente im Blut. Was ebenfalls immer häufiger bei Autopsien gefunden wird, sind starke synthetische Opioide wie Fentanyl. Auch das ist ein verschreibungspflichtiges Medikament gegen starke Schmerzen, das in der Palliativ- und der Krebsmedizin eingesetzt wird. Fentanyl wird aber auch zunehmend illegal hergestellt. Nicht wie Heroin aus Schlafmohn bzw. Opium, sondern im Chemielabor. Dieses Fentanyl landet zunehmend auch auf dem europäischen Drogenmarkt. 2023 starben in Deutschland 54 Menschen durch Fentanyl. Die Dunkelziffer könnte höher liegen. Nur die Hälfte aller drogenbedingten Todesfälle in Deutschland wird obduziert.
Fentanyl im Straßenheroin. warum synthetische Opioide auch in Deutschland zum Problem werden könnten. Ein Feature von Marlene Halser.
Fentanyl ist so gefährlich, weil es erstmal um ein Vielfaches stärker ist als Heroin. Ich finde, man kann das immer ganz gut nachvollziehen an der tödlichen Dosis. Also die tödliche Dosis von Heroin liegt bei 200 Milligramm und bei Fentanyl bei 2 Milligramm.
Das ist Maria Kuban. Sie arbeitet bei der Deutschen AIDS-Hilfe in Berlin im Fachbereich Drogen. Maria Kuban hat 2023 ein Projekt geleitet, das sich RAFT nennt. Rapid Fentanyl Testing. Fentanyl-Schnelltests, finanziert vom Bundesgesundheitsministerium, die in einem Modellversuch in Drogenkonsumräumen angewendet wurden.
Ausschlaggebend für das Projekt war, dass man relativ wenig über das Vorkommen von Fentanyl in Deutschland wusste, dass aber bekannt war in Europa, dass Fentanyl illegal hergestellt wird, dass synthetische Opioide zunehmend verfügbar sind und auch konsumiert werden und dass eigentlich die Länder sich darauf vorbereiten müssen oder sollen, um eben solche Situationen, wie wir sie aus Nordamerika kennen, denen vorzubeugen.
Fentanyl ist der Stoff, der auch hinter der US-amerikanischen Opioidkrise steht. Tatsächlich aber ist die Situation in den USA mit Europa nicht vergleichbar. In den USA waren und sind es vornehmlich Ärzte, die massenhaft und viel zu lax starke Opioide mit hohem Abhängigkeitspotenzial an Patienten und Patientinnen verschreiben. Schmerzpatienten rutschen so quasi auf Rezept in die Abhängigkeit und weichen irgendwann auf den Schwarzmarkt aus. In Europa dagegen geht es von Anfang an um den illegalen Drogenmarkt und darum, dass Fentanyl zunehmend als Streckmittel in anderen Substanzen wie Heroin auftaucht.
Besonders bei dem illegal hergestellten Fentanyl als Beimengung erwarten Menschen nicht, dass sie das konsumieren. Sie wissen es nicht, man kann es nicht sehen, man kann es nicht riechen. Es würden schon wenige Krümel in Salzkorngröße reichen, um eben diese Dosis zu kontaminieren. Und das ist eben ein sehr unabschätzbares Risiko, auch für erfahrene KonsumentInnen und eben in dem Fall eine ungewollte Beimengung.
Eine Möglichkeit, solche Beimischungen zu erkennen, ist Drug-Checking, also das Testen von illegalen Substanzen auf ihre Inhaltsstoffe. Das geht zumindest theoretisch im Stay Alive in Hamburg. Dort gibt es einen sogenannten Drogenkonsumraum, auch Fixerstube oder Druckraum genannt. Das ist ein geschützter Raum, in dem Abhängige ihre mitgebrachten illegalen Substanzen unter Aufsicht injizieren oder rauchen können. Das medizinisch geschulte Personal kann eingreifen, wenn es zu einem Notfall kommt und so einen Todesfall durch eine Überdosierung verhindern. Sabine Gerdes nimmt uns mit.
Wir haben zwei Drogenkonsumräume, einen für den inhalativen Gebrauch, einen für den intravenösen Gebrauch. 8 Plätze sehen Sie hier im rechten, in unserem sogenannten Rauchraum und 7 Plätze nochmal für den intravenösen Konsum. Die beiden Räume sind getrennt mit einer Glasscheibe, die auch durchgängig Glas ist, damit die Kollegen oder der Kollege, die Kollegin, die hinterm Tresen steht und quasi hier in der Konsumraumschicht das alles managt, damit die das alles gut im Blick hat.
Die Mitarbeitenden müssen mitbekommen, wenn bei Konsumierenden die Atmung aussetzt. Das kann durch eine Überdosis Heroin oder andere Opioide passieren. Generell, sagt Gerdes, ist der Ablauf sehr reglementiert.
Das Ganze läuft über eine Nummernanzeige, also man kommt in den offenen Kaffeebereich rein, holt sich an dem Haupttresen eine Nummer und dann ist das so ein bisschen wie auf dem Amt. Dann leuchtet die Nummer auf und man ist dann dran. Genau, dann kommt die Person hier rein, geht dann zu dem Haupttresen, dort steht eine Fachkraft, heißt sie erstmal willkommen und dann gibt es eine Menge Dinge, die wir hier erfassen, also ne, was wird konsumiert, der Mensch muss seine Substanz angeben. Und erhält dann sämtliche Konsumutensilien und nimmt dann entsprechend des Raumes seinen Platz ein und beginnt den Zubereitungsprozess.
Insgesamt 17 Drogenkonsumräume in 7 deutschen Städten haben an Maria Kubans temporärem RAFT-Projekt teilgenommen und mitgebrachte Heroinproben auf Fentanyl getestet. Einer davon war das Stay Alive. Auch Sascha war dabei.
Also gerade für Leute, die das halt intravenös konsumieren, finde ich schon wichtig, dass sie das vielleicht vorher testen sollten, um halt zu vermeiden, sich eine Überdosis zu spritzen. weil das kann ja leicht mal passieren. Und davon sind auch schon sehr, sehr viele Leute leider gestorben, dadurch, dass die Verkäufer das halt mit dem Zeug strecken. Um das halt, ist halt günstiger, kostengünstiger für die und da können sie natürlich, das können sie halt mehr Profit draus gewinnen.
Weil Fentanyl so potent ist und man viel kleinere Mengen für dieselbe Wirkung braucht, ist es auch viel leichter zu schmuggeln. Insgesamt 1401 Heroinproben wurden im Rahmen des Modellversuchs in den Drogenkonsumräumen mit den Fentanyl-Schnelltests überprüft. In 50 Fällen wurde Fentanyl nachgewiesen, unter anderem im Stay Alive.
Es ist bei rausgekommen, dass wir positive Testungen hatten. Das heißt also, Fentanyl ist im Straßenheroin hier in Hamburg vorhanden. Ja, es ist angekommen in Hamburg.
Das Modellprojekt ist mittlerweile vorbei. Eine Anschlussfinanzierung gibt es derzeit nicht. Obwohl Drug-Checking in Drogenkonsumräumen seit Sommer 2023 erlaubt ist. Der Bund hat ein entsprechendes Gesetz erlassen. Was aber fehlt, sind entsprechende Verordnungen, die die Bundesländer dazu erlassen müssen. Expertinnen befürchten, dass sich die Situation zuspitzen und noch mehr synthetische Opioide auf den europäischen und damit auch auf den deutschen Drogenmarkt kommen könnten. Das wiederum liegt an den Taliban in Afghanistan, wie der Suchtforscher Daniel Daimel erklärt.
Es kommt aller Wahrscheinlichkeit zu einer Verknappung des Heroins auf dem Weltmarkt, weil die Taliban die Produktion oder den Anbau von Schlafmohn verboten haben und das auch durchgesetzt haben. Und der überwiegende Teil des Heroins auf dem europäischen Schwarzmarkt stammt aus Afghanistan, also rund 95%. Und es hat einen Einbruch von 85% gegeben der Produktion. Es gibt jetzt noch Lagerbestände, die es da irgendwo gibt, die jetzt noch aufgebraucht werden. Wenn es zu einer Verknappung von Heroin kommen könnte, dann befürchten wir, dass eben andere Drogen auf den Markt kommen, synthetische Opioide, die eben nicht durch Mohnproduktion oder durch Schlafmohn hergestellt werden, sondern rein synthetisch in Laboren.
Das Problem ist nämlich, wenn es kein Heroin mehr gibt, wird deswegen kein suchterkrankter Mensch abstinent. Er muss ausweichen. Der Suchtdruck ist groß.
Wir haben es hier halt mit Menschen zu tun, die wirklich seit teilweise jüngsten Jahren konsumieren, das heißt Jahre und Jahrzehnte. Mit Menschen zu tun, die viel physischer, psychischer Gewalt ausgesetzt sind. Mit Menschen zu tun, die keine, ich sag mal in Anführungszeichen, klassische Herkunftsfamilie haben. Nicht Menschen haben, die sagen, du bist gut so, wie du bist. Wenn was ist, komm zu mir. Eltern, Verwandte, wer auch immer, eine Peer Group. So. Oder aber stopp, hier ist eine Grenze. Das ist, wenn man sich die Lebensläufe anschaut mit den Menschen im Gespräch, ist, das sind ja vielfach immer so die Faktoren, warum viele nun mal diesen Weg eingeschlagen haben.
Saschas Geschichte passt gut ins Bild. Er sagt, er habe schon früh viel ausprobiert. Mit 18 Jahren zum ersten Mal auch Heroin.
Ja, und irgendwie habe ich den Gefallen da gefunden, leider. Und das Problem ist ja auch, dass es halt in dieser Droge, man fühlt sich so geborgen. Wie kann man das sagen? Wieso? Ja, das ist halt dieses, wenn man jetzt vielleicht, soll man sagen, keine Familie oder so hat, ist das Schlimme daran, dass man das in dieser Droge leider findet. Dieses geborgene Wohlfühlen, man fühlt sich dann wohl, man ist einem warm ums Herz so und das ist halt dieses Hinterhältige an der Substanz. Ne?
Saschas Geschichte ist geprägt von Auf und Abs. Mit 25 war er das erste Mal heroinabhängig. Nach einem halben Jahr schaffte er es, sich wieder herunter zu dosieren. Er hatte einen Job, verdiente Geld. Eine Zeit lang ging alles gut. Dann fing er wieder an. Ganz weg kam er nie. Auch Entzugsbehandlungen hat Sascha hinter sich. Bis vor einem halben Jahr arbeitete er als Staplerfahrer in der Logistik.
Das Problem war einfach, Frau im Flagranti erwischt mit dem besten Magger von mir und dann ist das alles in die Hose gegangen, leider. Es kam zum Handgemenge und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen. Ja, und dann habe ich leider auch den Job verloren und dann bin ich auf der Straße gelandet und dann bin ich leider wieder reingerutscht in die Schiene, ne? Um mich halt komplett erstmal zu betäuben, um erstmal drauf klarzukommen, was eigentlich jetzt genau passiert ist. So, ne?
Mittlerweile hat Sascha wieder eine Wohnung.
Da wohnen auch noch drei andere Leute. Mit denen teile ich mir halt Bad und Zimmer. Das ist wie eine WG quasi. Aber halt Das sind alle, die obdachlos waren. Zwei Leute arbeiten schon, also haben es geschafft so. Ja, und ich bin derzeit dabei, mich gerade zu bewerben in der Logistik. Habe ich ja gearbeitet als Staplerfahrer. Ja, und da arbeite ich jetzt wieder darauf hin, dass ich dann auch wieder an Arbeit komme.
Auch solche Hilfestellungen vermitteln die Sozialarbeiterinnen im Stay Alive. Gerade für Menschen, die schon lange konsumieren, sagt Sabine Gerdes, sei ein Wiedereinstieg in die gesellschaftliche Teilhabe auch mit Ängsten verbunden.
Das fängt bei Fragen an wie, okay, dann habe ich einen Job, eine Tätigkeit, was sage ich denn in der Pause? Also das sind die Dinge, die Menschen bewegt. Was mache ich, wenn ich gefragt werde, und du so, Familie, Kinder, Wohnung, Haus, was hast du vorher gemacht? Wie erkläre ich das?
Da ist sie wieder, die Scham. Drogenkonsumierende werden von der Gesellschaft stigmatisiert. Sie gelten als schwach, als arbeitsfaul, als Schmarotzer, die dem Staat auf der Tasche liegen. Als Selbstschuld. Sie hätten die Drogen ja nicht nehmen müssen. Sucht wird nicht als Krankheit gesehen, obwohl sie eine ist. Drogenkonsumierende stören zudem im öffentlichen Raum. Man will ihr Elend nicht sehen, ihre Konsumutensilien nicht an öffentlichen Plätzen vorfinden. Sie sind assoziiert mit Kriminalität und Schmutz. Einen Drogenkonsumraum will kaum jemand in der eigenen Nachbarschaft haben. Es ist auch dieses Stigma, das dazu beiträgt, dass Drogenkonsumierende nicht die Hilfe bekommen, die sie bräuchten, sagt der Suchtforscher Daniel Daimel. Dabei wären genau diese Hilfen auch ein Schutz vor hochpotenten Opioiden wie Fentanyl.
Das ist schwierig, weil die Finanzsituation insgesamt im Sozialsektor äußerst angespannt sind und man konkurriert ja untereinander oder gegeneinander sozusagen um dieselben Mittel. Und diese Menschen haben einfach keine Lobby und das sieht man an der Stelle tatsächlich.
Das müsste nicht sein, sagt Nina Pritzens. Sie leitet die Vista GmbH, einen privaten Träger, der in der Berliner Suchthilfe und in der akzeptierenden Drogenarbeit tätig ist.
Niemand muss an einer Opiatüberdosierung sterben, auch wenn er abhängig ist. Wir haben gute Varianten zu behandeln, Sicherheitssysteme aufzubauen und das sollten wir jetzt tatsächlich nutzen. Es geht nicht darum, dass es uns egal ist, dass die Menschen konsumieren, aber sie bekommen Unterstützung, obwohl sie konsumieren, damit sie eine andere Lebensperspektive entwickeln können und überhaupt erstmal am Leben bleiben.
Der wichtigste Punkt wäre, darüber herrscht Einigkeit bei Suchtforscherinnen und Praktikerinnen der Drogenhilfe, dass es in Deutschland flächendeckend Konsumräume gibt. Dort ließe sich über die Gefahren von Fentanyl und anderen synthetischen Opioiden aufklären und auf diese Substanzen testen. Auch der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blinert von der SPD empfiehlt diese Maßnahme ausdrücklich.
Aus meiner Sicht ist ein Drogenkonsumraum ein sinnvolles, wertvolles Angebot der Hilfe und Unterstützung für Drogenkonsumierende, damit in einem sicheren Umfeld, in einem geschützten Bereich Drogen konsumiert werden können, damit medizinische Hilfe gegeben werden kann und es nicht auf der Straße, in der Öffentlichkeit eben passiert.
Aktuell gibt es 31 solcher Räume in Deutschland und diese nur in 8 der insgesamt 16 Bundesländer. Zu wenig, sagt der Bundesdrogenbeauftragte.
Wir haben Drogenkonsumräume aus der Vergangenheit heraus, dort, wo natürlich der Drogenkonsum eine große Rolle gespielt hat. Die ersten in den 90er Jahren im Ruhrgebiet, in Münster, in Frankfurt. Dort gibt es eine ausgesprochen gute Hilfsstruktur, die für die Drogenkonsumierenden da ist. In den neuen Bundesländern fehlt es noch. Und insbesondere aber auch in Bayern. Ich weiß aus meinen Gesprächen in München, dass die Kommune möchte, dass die Drogenhilfe dort möchte. Aber der Freistaat Bayern mit seiner Landesregierung das zurzeit noch blockiert.
Die bayerische Blockadehaltung bei diesem Thema währt bereits seit 20 Jahren. Möglich ist sie deshalb, weil es den jeweiligen Landesregierungen auch bei Drogenkonsumräumen, genau wie beim Drug-Checking, obliegt, eine Verordnung zu erlassen, die den Betrieb von Drogenkonsumräumen regelt. Olaf Ostermann von der Suchtberatungsstelle Condrops in München hat viel unternommen, um die bayerische Staatsregierung umzustimmen. Auch deshalb, weil Fentanyl in Bayern schon früher ein Problem war als anderswo. Erst gab es nur Hintergrundgespräche mit den zuständigen PolitikerInnen. Irgendwann Exkursionen nach Frankfurt, um sich dort ein funktionierendes Beispiel anzusehen. Und ganz offiziell auch Fachgespräche. Zuletzt auch mit dem letzten bayerischen Gesundheitsminister, Klaus Holitschek.
Dann kam aber die bayerische Landtagswahl dazwischen, die ja sehr, sehr konservativ gewählt hat, um das positiv auszudrücken, mit einem Wechsel auch im Gesundheitsministerium und dann auch die Cannabis-Legalisierung. Und die hat jetzt jeglichen Gesprächsmöglichkeiten abgebrochen. Es gibt Aussagen, dass man das auch weiterhin in Bayern nicht braucht. Also jetzt sind auch mal wieder Gesprächsfäden gekappt.
Guckt man sich die Statistik der Drogentodesfälle an, liegt Bayern regelmäßig auf Platz 2 hinter dem anderen großen Flächenland Nordrhein-Westfalen. Es ist also nicht so, dass es in Bayern keinen tödlichen Drogenkonsum gibt. Er findet nur im Verborgenen statt. Olaf Ostermann sagt, in Bayern sei Fentanyl viel früher zum Problem geworden als anderswo. Und zwar als verschreibungspflichtige Fentanylpflaster aus der Schmerzmedizin.
Um 2005, 2006 ist bei uns dann das Thema Fentanyl damals schon ganz groß aufgeploppt, ne, dass wir dann feststellen mussten, dass ein Teil unserer Klientinnen plötzlich Fentanylpflaster konsumiert mit allen Risiken, die das so drin haben, ne, schwierig zu dosieren, hohe Potenz, viele Überdosierungen, einige Todesfälle. Aber es war halt einfacher, zum Arzt zu gehen, dem irgendeine Story zu erzählen und dann auf Privatrezept ein Fentanylrezept zu bekommen, dann das in der Apotheke einzulösen und die Hälfte auf der Scene zu verkaufen, damit ich die andere Hälfte finanzieren kann. Das war damals relativ einfach und weit verbreitet.
Ein bayernspezifisches Phänomen, das SuchtexpertInnen auf starke Strafverfolgung von Heroinmissbrauch zurückführen. Mitte Juli hat die Deutsche AIDS-Hilfe aus Protest einen Pop-up-Drogenkonsumraum in der Münchner Innenstadt eröffnet. Allerdings in Form einer Kunstaktion. Todesfall wegen geschlossen steht an der Tür. Betreten kann man den Raum nicht. Ein Sprecher des Bayerischen Gesundheitsministeriums erklärte, dass es die dafür eigentlich notwendige Rechtsverordnung auch in absehbarer Zeit in Bayern nicht geben werde. Das kritisiert auch die drogenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Christine Lüttke, die ebenfalls aus Bayern stammt.
Böse Stummeln würden sagen, ganz Bayern ist ein großer Drogenkonsumraum, weil es heißt ja nicht nur, weil es diese Einrichtungen nicht gibt, dass keine Drogen konsumiert werden. Man findet ja Spritzenbestecke dann überall und da muss man sich dann schon ganz generell mal die Frage stellen, was klüger ist, ob man einfach mit den Menschen eine moderne Drogenpolitik initiiert und sagt, guckt, wir wissen, ihr konsumiert, tut das hier, tut das an einem sicheren Ort und tut das vor allem auch auf eine Art und Weise, dass Kinder da keinen Zugriff haben auf gebrauchte Spritzenbesteck.
Was ebenfalls helfen würde, Todesfälle durch Opiat- und Opioidüberdosierungen zu verhindern, seien sie nun ausgelöst durch Heroin oder auch durch Fentanyl, ist Naloxon. Das ist ein Notfallmedikament als Nasenspray, das an den Opiatrezeptoren im Hirn andockt und die atemlähmende Reaktion unterbricht. Theoretisch kann dieses Nasenspray sowohl an Mitarbeitende der Drogenhilfe als auch an Polizeibeamte und Rettungssanitäter, aber eben auch an Konsumierende verschrieben werden, wie Nina Pritzens von Vista sagt. Allerdings werde das häufig nicht gemacht.
Einmal ist das Problem, wenn sie nicht krankenversichert sind, aber wir merken auch, dass sich viele Medizinerinnen damit schwer tun, Vorbehalte haben. Es gibt vielfach die Befürchtung, dann würde noch mehr konsumiert, man würde das quasi befördern, das risikoreiche Verhalten. Das ist wissenschaftlich widerlegt, dass es so ist. Ein weiterer Punkt ist, dass viele Regress von den Krankenkassen, eigentlich ist es eine Krankenkassenleistung, befürchten. Und das alles führt dann unter anderem dazu, dass es nicht verschrieben wird.
Eine weitere Maßnahme, um Konsumierende vor Überdosierung und gefährlichen Beimischungen von Fentanyl und anderen potenten Opioiden zu schützen, sind Substitutionsbehandlungen. Vorausgesetzt, die Konsumierenden verzichten langfristig auf Beikonsum. Aber es gibt ein Problem, sagt Suchtforscher Daniel Deimel.
Wir haben da eine Situation, dass immer weniger Ärztinnen und Ärzte bereit sind, diese Art von Behandlung durchzuführen. Die Generation an substituierenden Ärztinnen und Ärzten, die das jetzt praktizieren, die gehen so nach und nach in Rente. Das ist so, ich sag mal, eine alte 68er-Generation und der Nachwuchs fehlt tatsächlich. Und für Hausärztinnen und Hausärzte ist es so, dass dann gesagt wird, dass diese Patientengruppe als ein sehr schlimmes Wort, aber als nicht wartezimmertauglich klassifiziert wird. Also man möchte diese Menschen nicht in einer normalen Arztpraxis haben. Und daher führt es natürlich zu Stigmatisierung und auch Ausgrenzung im Gesundheitswesen.
Die drogenpolitische Sprecherin der Grünen, Linda Heidmann, sagt, die Ampelregierung sei derzeit damit befasst, Substitutionsbehandlung für Ärztinnen und Ärzte attraktiver zu gestalten.
Ich weiß, dass das BMG da dran sitzt, um auch tatsächlich die Zugangsvoraussetzungen zu Substitutionsbehandlungen zu erleichtern, weil das, glaube ich, das Allersicherste ist, damit die Menschen nicht auf das Heroin vom Schwarzmarkt angewiesen sind.
Atish Gürpinar, der drogenpolitische Sprecher der Linken, geht noch einen Schritt weiter. Er fordert ein generelles Umdenken in der deutschen Drogenpolitik und eine Entkriminalisierung aller Drogen nach portugiesischem Vorbild. Dort sind seit 2001 alle Drogen entkriminalisiert. Bis zu einer gewissen Menge werden der Besitz und der Konsum nicht strafrechtlich verfolgt. Der Handel bleibt jedoch strafbar.
Und wenn du das machst, die Menschen damit nicht kriminalisierst, dann hast du die Möglichkeit, gezielt Präventionsmaßnahmen zu treffen, auch Suchthilfe zu ermöglichen, Drug-Checking zu ermöglichen. All das sind Maßnahmen, die du nur dann gezielt machen kannst, wenn du sie nicht durch eine Kriminalisierung dazu bringst, sich zu verstecken, dreckiges Zeug zu nehmen und so weiter und so fort.
Von dieser Entscheidung ist die deutsche Debatte um Drogenpolitik derzeit noch weit entfernt. Das wird auch deutlich, wenn man mit der drogenpolitischen Sprecherin der Union, Simone Borchardt, spricht.
Also unsere größte Sorge muss ja nun erstmal diesem Drogengesetz gelten, in diesem ganzen Zusammenhang, was wir am 1. April haben in unserem Land. Wir haben ja nun mal das neue Cannabis-Gesetz und das wird ja auch dazu führen, dass der Drogenkonsum in diesem Land zunimmt. Es zählt für uns als Einstiegsdroge Cannabis und es wird natürlich vorkommen, dass wir hier für die organisierte Kriminalität die glatte Steilvorlage erschaffen haben durch die Bundesregierung. Und dann werden natürlich auch andere Drogen auf dem Markt mit übergeschwemmt werden, eben wie Heroin und alles Mögliche.
Die These von Cannabis als Einstiegsdroge gilt laut ExpertInnen aus der Suchtforschung seit Jahrzehnten als widerlegt. Und auch, dass der Konsum durch die Neuregulierung von Cannabis zunehmen wird, ist laut SuchtexpertInnen nicht zu erwarten. Einen Drogenkonsumraum hat Borchardt nach eigener Aussage bislang noch nie besucht.
It was in the winter, my 50th year, when it hit me. I was really alone. There wasn't a hell of a lot of time left. Every laugh and touch that I could get became more important. Strangely, I became more bookish, and my home and study meant more to me as I considered the circumstances of my death. I wanted to find a balance between joy and dignity on my way out. Above all, I didn't want to take any more shit. Not from anybody.
Fentanyl im Straßenheroin. Warum synthetische Opioide auch in Deutschland zum Problem werden könnten. Ein Feature von Marlene Halser. Sprecherin Simone Karpst. Ton Christoph Richter. Regie Stefanie Lasay. Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.